Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite heute wieder Steffen Pasler, Rechtsanwalt bei den ETE-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich. Und dann fange ich mal gleich an.
Gerne.
Ja, Mindestlohn. Der Mindestlohn steigt am 1. Januar 2026 auf 13,90 € und im Jahr darauf, am 1. Januar 2027 auf 14,60 €. Der eine oder andere wird sich fragen, warum nicht auf die 15 €? Das war uns doch versprochen worden. Nein, die Mindestlohnkommission hat sich auf diese Mindestlohnhöhen verständigt, was auch zeigt, dass die Mindestlohnkommission unabhängig von der Politik agiert. Aber es gibt tatsächlich zwei Gesetzesinitiativen, die am 6. Juni im Bundestag eingebracht worden sind. Einmal von der Fraktion der Grünen und einmal von der Fraktion der Linken, nicht von der Fraktion der SPD. Anträge sehen vor, dass der Mindestlohn wenigstens die 60% des Medians erreichen soll, wie in der Mindestlohnrichtlinie der EU vorgeschlagen. Ja, beide Anträge sind in den Ausschüssen verschwunden. Gucken wir mal, ob und was da wieder rauskommt. Ja.
Genau, und wenn, dann erfahren Sie es hier natürlich als erstes, was das
Absolut.
Ergebnis ist. Vielen Dank. Ja, ich habe was mitgebracht vom Finanzministerium Brandenburg. Die haben am 30. Juni noch ein Schreiben rausgehauen. Da geht es um die Registrierpflicht für elektronische Kassen. Da wissen Sie ja vielleicht, dass zum 1. Juli eine Zäsur stattgefunden hat. Ich fasse Ihnen das nochmal kurz so von den Daten zusammen. Wenn ich eine elektronische Kasse oder dergleichen bis zum 30. Juni angeschafft habe, dann muss ich diese bis zum 31. Juli 2025 dann noch anmelden. Alle anderen Anschaffungen, und da ist dann eben die Zäsur ab dem 1. Juli 2025, müssen dann eben standardmäßig innerhalb einer Monatsfrist gemeldet werden beim zuständigen Finanzamt. Bei der Außerbetriebnahme, da gibt es dann auch nochmal eine Besonderheit, wenn die bis zum 30. Juni 2025 stattgefunden hat, dann ist eigentlich eine Abmeldung bis zum 31. Juli 2025 erforderlich, aber nur dann, wenn sie die Kasse hier eben zuvor auch angemeldet worden ist. Wenn es da keine Anmeldung vorher gab, dann muss die auch nicht abgemeldet werden. Also von daher, dann wäre alles gut. Ja, und ansonsten Außerbetriebnahmen dann ab dem 1. Juli 2025 müssen dann auch innerhalb eines Monats dem zuständigen Finanzamt gemeldet werden. Ja, und dann kommen wir zu einer relativ stiefmütterlichen Rechtsform. Hast du uns was mitgebracht?
Genau, die Genossenschaft, die es ja so seit 150 Jahren gibt, man denkt so an Raiffeisen und so, ist eigentlich gar nicht so unmodern, wie es klingt, weil das Motto der Genossenschaft ist Hilfe zur Selbsthilfe. Und das möchte die Bundesrepublik fördern, möchte also die Rechtsform der Genossenschaft attraktiver gestalten und hat dazu einige Änderungen auf den Weg gebracht, Förderung der Digitalisierung, Beschleunigung der Gründung, hat aber auch nochmal klargestellt, dass dieses Hilfe zur Selbsthilfe nicht bedeutet, dass man die Genossenschaft nutzen kann als oder für eine bloße Kapitalanlage. Also das werden wir sehen, wie weit diese Bemühungen fruchten. Dann als Reminder, der Pflegemindestlohn ist zum 1.7.25 gestiegen und zwar für die Pflegehilfskraft auf 16,10 €, für die qualifizierte Pflegehilfskraft auf 17,35 € und für die Pflegefachkraft auf 20,50 €. Das ist schon vor einiger Zeit so beschlossen worden, das ist quasi die dritte Stufe der Erhöhung der Pflegemindestlöhne, die jetzt greift. Ja, und dann wieder zurück zu dir.
Genau, ich habe ein BMF-Schreiben vom 1. Juli 2025. Da geht es um die Voraussetzung der Steuerbefreiung bei Ausfuhrlieferungen. Man hat festgestellt, dass die Ausfuhrlieferungen auch mal für Missbrauch genutzt werden. Zudem gab es neue EuGH-Urteile. Die sind alle dann in den entsprechenden Umsatzsteueranwendungserlass aufgenommen worden. Und wie gesagt, da gibt es dann eben entsprechende Anpassungen zu finden in diesem Schreiben. Ansonsten Neuigkeiten aus Niedersachsen. Die Finanzverwaltung teilt mit, man habe am 1. Juli 2025 die Faxgeräte abgestellt. Eine der Begründungen ist, die Faxgeräte würden ja eh nicht mehr genutzt werden und von daher
Aber.
bräuchte man die auch nicht. Ja, du lachst, Steffen, wir erleben das in der Praxis zum Teil anders, nicht wahr?
Genau, allerdings im Notfall kommen die dann doch wieder zum Einsatz. Wir werden sehen, ob die Finanzverwaltung Niedersachsen das so durchhält.
Ja, allerdings, aber so langsam, Schrittchen für Schrittchen, schaffen wir vielleicht dann auch die Digitalisierung. Das Bundeszentralamt für Steuern hat am 1. Juli informiert, dass es neue Online-Formulare im Bereich der Entlastung von der Kapitalertragsteuer gibt. Worum geht's, wenn ich Kapitalertragsteuer erstattet haben will, gerade in grenzüberschreitenden Situationen, dass ich zum Beispiel eine ausländische Muttergesellschaft habe und eine inländische Tochtergesellschaft und eigentlich Kapitalertragsteuer hier im Inland zahlen muss, habe ich ja vielleicht aufgrund Mutter-Tochter-Richtlinie oder DBA eine Befreiungsmöglichkeit. Ich kann dann den Freistellungsantrag oder, wenn ich schon gezahlt habe, den Erstattungsantrag stellen. Das war alles im Augenblick noch so ein bisschen papiermäßig und alles auf einem Formular. Jetzt gibt es also ein neues Online-Formular über die Schnittstelle Bob, das behördliche Online-Portal. Da findet man dann jetzt zwei separate Anträge, einmal für die Freistellung und einmal für die Erstattungen und kann das dann eben alles online jetzt vollständig beantragen. Also da kommen wir ein bisschen vorwärts. Was auch so modern ist und elektronisch sind virtuelle Währung und Token. Da wollte ich noch mal darauf hinweisen, da gibt es aufgrund der OECD-Richtlinie DAG 8 ja auch bestimmte Mitteilungspflichten. Die sind ja jetzt vorgesehen, dass man seinem Finanzamt mitteilt, was habe ich denn da für entsprechende Krypto-Assets. Also bitte, falls Sie in Ihrer Mandantschaft entsprechende Mandanten haben, da dann auch drauf achten. Ja, Steffen, und dann kommen wir auch schon zu den aktuellen Urteilen. Und ich habe zweimal was vom Finanzgericht Hamburg mitgebracht. Einmal ging es darum, dass ein Steuerpflichtiger ADV beantragt hat, Aussetzung der Vollziehung. Und da befinden wir uns ja im einstweiligen Rechtsschutz. Man hat erstmal diesen Antrag eingereicht und gesagt, Begründung würde später folgen. Das FG Hamburg hat dann gesagt, okay, könnt ihr machen, aber nur mit einer Frist von 3 Wochen. Diese Frist wurde nicht eingehalten. Es gab keine Reaktion, es gab keinen Fristverlängerungsantrag, es gab keine Begründung vor allem. Ja, und dann hat das FG Hamburg ziemlich schmerzlos nach Ablauf der Frist dann gesagt, ja, also dann gibt es hier auch keine ADV bei uns. Mit der Begründung, wie gesagt, wir sind hier im einstweiligen Rechtsschutz, hier soll es schnell gehen. Und wenn du, lieber Antragsteller, eben das schleifen lässt, das Verfahren, dann zeigst du uns, das gibt keine Eilbedürftigkeit. Und damit lehnen wir dann eben aufgrund dessen diesen Antrag ab.
Ja, schlagendes Argument. Sag mal noch, von wann der Beschluss ist und zu welchem Aktenzeichen der ergangen ist.
Ja, gerne. Also einmal FG Hamburg, Beschluss vom 10. Februar 2025, Aktenzeichen 4V 4 aus 25. Und Steffen, darauf wollte ich noch hinweisen, ihr im Zivilrecht kennt das ja auch, ne, dass man da sich
Genau,
beeilen
die
muss.
Eilbedürftigkeit muss man besonders begründen und wenn man da nichts begründet, dann ist es eben auch nicht eilbedürftig. Genau.
Ja, dann zweiter Fall vom FG Hamburg. Da gab es einen Steuerpflichtigen, der ist insolvent gegangen. Der Insolventverwalter hat dann gegen das Finanzamt geklagt. Worum ging es? Es wurden Säumniszuschläge vom Finanzamt festgesetzt und der Insolventverwalter hätte gerne gehabt, dass die komplett erlassen wären. Das Ganze ist eine Ermessensentscheidung des Finanzamts und wir wissen ja, da muss ich auch so ein paar Voraussetzungen erfüllen, persönlicher und sachlicher Natur. Das Finanzamt hat am Ende dann die Hälfte der Säumniszuschläge erlassen und dagegen richtete sich dann die Klage. Man wollte eben 100% Erlass der Säumniszuschläge. Das FG Hamburg hat gesagt, tut mir leid, das können wir euch nicht geben. Die 50% sind okay. Also einmal ist es ja eh schwierig, gegen Ermessensentscheidungen vorzugehen. Außer es gibt einen Ermessensfehl oder Nichtgebrauch, ist es ja für Finanzgerichte dann eben tatsächlich kaum möglich, diese zu hinterfragen. Zum anderen hat man sich eben auch inhaltlich damit beschäftigt und gesagt, dass Säumniszuschläge haben ja auch einen Grund. Ja, die haben also einen Zinsersatzcharakter und so ein bisschen den Verwaltungsaufwand abgelten. Also jetzt sie komplett zu erlassen, das entspricht ja nun jetzt nicht dem Sinn und Zweck der Säumniszuschläge. Von daher war das in Ordnung, nur die Hälfte zu erlassen. Das ist das Urteil des FG Hamburg vom 31. März 2025. Aktenzeichen 3K 161 aus 23. Und es gibt auch schon eine Nichtzulassungsbeschwerde, die ist anhängig unter dem BfH-Aktenzeichen Römisch 11 B30 aus 25. Ja, und dann habe ich noch was Kurzes mitgebracht. Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Pressemitteilung rausgegeben. Da ging es um einen Beamten, der an Corona erkrankt ist, eine Corona-Infektion hatte und dann eben entsprechend seinen Dienstausfall dann auch nochmal vergütet haben wollte. Er meinte, es handelt sich hier um einen Dienstunfall bei der Corona-Erkrankung. Da ist das Bundesverwaltungsgericht noch mitgegangen. Also eine Corona-Erkrankung kann ein Dienstunfall sein. Ich muss dann aber auch darlegen, dass das irgendwie im Dienst passiert ist. Hier wurde wohl vorgetragen, dass man sich während einer Videokonferenz beim Vorgesetzten angesteckt hätte, der auch Corona erkrankt gewesen sei. Da hat das Bundesverwaltungsgericht aber gesagt, naja, das musst du dann aber auch wirklich 100% nachweisen, dass es von dieser Erkrankung kam, dass du dich da angesteckt hast und dass es nicht irgendwo anders eine Ansteckungsmöglichkeit gab. Und das ist ja praktisch unmöglich. Von daher musste dann das Bundesverwaltungsgericht hier sagen, das war am Ende dann doch kein Dienstunfall. Das ist das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 26. Juni 2025, Aktenzeichen 2a 10.24. Ja, und jetzt nochmal zu zwei arbeitsgerichtlichen Entscheidungen.
Genau, das LAG Niedersachsen hatte einen Fall zu entscheiden, der so wahrscheinlich relativ häufig vorkommt. Der Arbeitnehmer hatte gekündigt und der Arbeitgeber hat dann unter Bezug auf eine Klausel im Arbeitsvertrag den Arbeitnehmer dann von der Erbringung der Arbeitsleistung unter Fortzahlung der Vergütung freigestellt. Das fand er auch ganz in Ordnung, was er nicht in Ordnung fand, dass der Arbeitgeber ihm den Dienstwagen weggenommen hat. Dagegen klagte er. Der Prozess dauerte so lange, dass das Arbeitsverhältnis in dieser Zeit endete, sodass der Arbeitnehmer seinen Anspruch dann auf Entschädigung, auf Zahlung einer Entschädigung für den Entzug des Dienstwagens umstellte. Ja, das LAG Niedersachsen gab ihm recht, weil in diesem Arbeitsvertrag lediglich formularmäßig diese Freistellungsbefugnis geregelt war. Allerdings nicht dargelegt, dass es ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse oder zumindest sachliche Gründe für die Freistellung gegeben hat. Also irgendetwas Konkretes muss man haben, wie beispielsweise die Besorgnis der Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen oder eine befürchtete Konkurrenztätigkeit. Dergleichen fand sich in diesem Arbeitsvertrag nicht, so dass eben die ganz besonders der ganz besonders hohe Stellenwert des Beschäftigungsanspruchs hier dafür sorgte, dass der Arbeitnehmer diesen Entschädigungsbetrag zugesprochen bekam. Ja, und dann habe ich noch, also das ist die Entscheidung des LAG Niedersachsen vom 22. Mai 2025 zum Aktenzeichen 5 SLA 249 aus 25. Ja, dann noch ein etwas kuriosen Fall vom Arbeitsgericht Herne. Was war passiert? Ein Arbeitnehmer verabschiedete sich in den Urlaub, soweit erstmal nichts Ungewöhnliches. Allerdings trat er diesen Urlaub in seinem Heimatland in Somalia an. Von dort kehrte er jedenfalls nicht nach Urlaubsende zurück. Der Arbeitgeber mahnte ihn einmal, mahnte ihn zweimal und kündigte ihm dann schließlich. Nach nicht ganz 3 Monaten kehrte dann der Arbeitnehmer dann doch zurück, stellte fest, dass ihm gekündigt worden war und hat Kündigungsschutzklage erhoben. Diese Kündigungsschutzklage hatte Erfolg. Also nach auch noch mehr als oder ungefähr nach 3 Monaten der Urlaubsüberschreitung sah das Arbeitsgericht Herne dort keine gravierende Pflichtverletzung. Vielleicht auch deshalb, weil dem Arbeitnehmer nicht widerlegt werden konnte, dass er durchaus versucht hatte, seinen Arbeitgeber zu erreichen. Allerdings, wie gesagt, eine erhebliche Frist von 3 Monaten, die doch schon ein bisschen überrascht. Das war das Urteil des Arbeitsgerichts Herne vom 8. Mai 2025 zum Aktenzeichen 4CA 208 aus 25.
Ja, vielen Dank, Steffen. Das ist ja wirklich ein spannendes Urteil. Ich hoffe, das geht noch weiter beim Landesarbeitsgericht und dergleichen. Da würde ich ja gerne mal hören, wie die das
Ich
dann
werde es
sehen.
beobachten. Ich werde
Ja,
es beobachten.
vielen Dank.
Ja.
Ja, dann danke mal wieder für diese Woche, Steffen. Toll, dass du dabei warst. War sehr spannend.
Immer wieder gerne.
Und dann bis zur nächsten Woche.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Thank you.